Terzic verlässt den BVB, CR7 schießt sich warm und lasset die Spiele beginnen. Damn. Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak & Lobster Podcast Fussi Season Episode 135. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich Updates zu Stars und mehr. Heute die erste Konstellation nach 135 Folgen oder 134 Folgen.
Das ist echt krass.
Nicht Bags an meine Seite, ihr hört's. Es ist Wes.
Ey, was geht, was geht, was geht?
Alles fit, Bro. Ich hoffe, dir geht's gut.
Muss, ja.
Ey, ich feiere das gerade.
Bestens.
Ich feiere das unnormal.
Digga, Premiere einfach. Das so, erste Mal.
Premiere. Pünktlich zur EM.
Ja, Mann.
Weißt du, also da haben wir uns direkt so, ne? Besonderen Anlass. Guck, kann man sich immer dran erinnern. Erste Folge mit Wes, EM in Deutschland.
Wir hatten das ja schon öfters vor, aber hat dann nie geklappt.
Ja.
Aber jetzt, glaube ich, wer weiß, vielleicht kristallisiert sich das heraus, dass das die beste Kombination dann, überhaupt ist.
Genau.
Und die Leute werden sagen, scheiß mal auf die anderen, so. Nur noch Romme und Wes, bitte.
Nur Romme und Wes, so. Becks redet zu viel. Nein, Quatsch. Aber oh, was für Quatsch, so. Das ist eigentlich kein Quatsch.
Ich wollte gerade sagen.
Kuss an Becks.
Kuss geht raus.
Genau. Vielleicht nochmal Verweis auf Patreon. Kam gerade eine neue Folge von mir. Da war die Analyse zu Julian Nagelsmann auch sehr interessant, meiner Meinung nach. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Testmitgliedschaft, 7 Tage. Oder einfach supporten mit einem kleinen Beitrag. Unterstützt das Gesamtprojekt. Und fleißig auf YouTube abonnieren, folgen, Glocke an, was auch immer man da alles machen kann. Immer aktuellster, feinster EM-Content jetzt aktuell, aber auch grundsätzlich Fussi-Content. Also supportet da gerne.
Ja. Vor allem Patreon, also da werden es immer mehr. Das ist sehr, sehr geil. Euer Support ist da auch riesengroß mittlerweile. Und dann zeigen wir das. Wir wollen das ja auch zurückzahlen, ne? Genau. Mit so vielen Episoden wie möglich.
Ich sag's auch immer in den Folgen und das vielleicht auch für die Leute, die sich unschlüssig sind. So, ihr könnt euch aktiv auch was wünschen, worüber wir reden, weil das sind begrenzte Leute. Ihr zahlt dafür dann vielleicht auch entsprechend ein bisschen Geld. Und deswegen wollen wir da sehr, sehr gerne auf eure Wünsche drauf eingehen, was wir vielleicht hier in dem Podcast so nicht in die Tiefe besprechen oder vielleicht auch gar nicht erst anreißen. Also haut da gerne raus. Wir machen uns da dann gerne einen Kopf und schreiben uns was zusammen, was für euch geil ist. Genau. Was erwartet euch heute? Yes. Highlights der Woche. Irgendwie alles von allem so ein bisschen. Ein kurzes Spielchen habe ich für den Wes vorbereitet. Ne? Passend zur EM.
Das habe ich schon gesehen, ja.
Und dann gibst du doch mal die Gruppen D bis F in der Analyse mit Wes und mir. Wes, ganz kurz, bevor wir starten. Wir haben die Posts auf Instagram. Wir haben deine Tipps und Prognosen. Die
Statement?
Die sind Statement. So, du hast für Diskussionsstoff gesorgt. Da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Highlights der Woche.
Also soll ich jetzt nicht direkt
Nein, ich habe den angeteasert nur, okay, um dann jetzt die Leute auf Spannung zu halten. Das heißt, die bleiben auch dran. So.
Okay.
Highlights der Woche.
Stark.
Digga, also es gab todesviel. Ich glaube, das, was ganz oben steht, ich will das noch nicht direkt am Anfang raushauen, sondern erstmal so die entspannteren Highlights. Entspannteren, in Anführungsstrichen. Wir haben ein paar Verlängerungen, wir haben ein paar Trainer, neue Trainer, Unterzeichnungen bei neuen Vereinen. Ich fange da mal an, irgendwie Miroslav Klose sehen wir zukünftig als Cheftrainer beim 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga. Ist so, glaube ich, sein erster größerer Verein. Einige sagen, sehr nice. Andere sagen, zu wenig Erfahrung in dem Business noch. Was ist deine Meinung?
Ist 2. Liga, ist ja nicht Bundesliga. Also ich sehe das da voll in Ordnung. Er hat genug Zeit jetzt, beziehungsweise Erfahrung gesammelt, als unter anderem als Co-Trainer. Deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Also irgendwann muss er ja anfangen als erster Trainer
Ich finde das auch. Also Nürnberg ist jetzt keine Mannschaft, die irgendwie knapp den Aufstieg verpasst hat. Grüße an Hamburg. Sondern eine Mannschaft, die irgendwie so im Mittelmaß gespielt hat. Ne? Eher sogar
ein Projekt.
Ja, genau. Ne? Mit sagen, Projekt da rangeht. Und finde ich interessant. Ich glaube, das könnte gut werden. Kann aber auch ein Flop werden. Werden wir sehen. Ich bin mal gespannt, wie er so spielen lässt, was für einen Impact er hat, weil Name hat er auf jeden Fall, ne? Und wir wissen, was Namen so machen können, denn Namen sind auch unter anderem Thiago Motta, der jetzt offiziell zu Juve gewechselt ist und auch ehemalige italienische Legende oder immer noch eine Legende ist Nesta, der auch einen Trainerjob in der Serie A übernimmt, und zwar beim Monza. Allerdings nur für ein Jahr. Auf den ersten Blick komisch, keine Ahnung wieso, weshalb, warum, aber er hat gesagt, er macht es erstmal nur für ein Jahr befristet und dann guckt okay. man sich an, wie so die Erfolge sind und ob es weitergehen soll oder kann.
Das Monza, aber sind die abgestiegen?
Oh, ich bin der Meinung, ja, aber ich es könnte auch sein, dass sie sich noch gerettet haben.
Und die hatten doch noch einen, die Monza, hatten schon mal einen bekannten
Trainer, die sind Zwölfter geworden.
Tschüss, okay.
Komplett nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. 10 Punkte zum Abstiegsplatz.
Crazy.
Ja, also sind genau in der Mitte, also gar keine Gefahr gewesen, abzusteigen. Ja, sehr nice. Von Motta bin ich sehr begeistert, so was er mit Bologna gemacht hat, die letzten Jahre. 2 oder 3 Jahre, glaube ich, jetzt bei Bologna gewesen.
Ja.
Ist für mich so eigentlich der Perfect Fit für Juve, was sie jetzt brauchen in der aktuellen Phase. Und ich glaube, er kann gewisse Spieler ranziehen, so die Bock haben. Und ich glaube, dass Juve nächstes Jahr wieder sehr interessant wird, was den Titelkampf angeht.
Ja, definitiv. Also ich bin auch begeistert von ihm gewesen. Ich hätte das niemals gedacht, beziehungsweise allgemein. Eigentlich kann man das schon erwarten, dass also heutzutage das erfahrene, starke, spielstarke Sechser damals heutzutage dann gute Trainer werden. Siehe Xabi Alonso zum Beispiel oder andere Spieler.
Jo.
Aber er hat einen grandiosen Job da bei Bologna gemacht, hat die Champions League geführt. Schade, dass er das nicht so weitermachen kann.
Ja, so wie, aber, wie Alonso, ne? Ich mag das ja, halt genau. nicht
aber
so.
Aber ist normal, ist ein guter Schritt für ihn.
Ja, so halt, ne? Das ist auch der Schritt, weil alles andere könnte, also die Wahrscheinlichkeit, dass er da anknüpft, ist halt deutlich geringer, als zu sagen, ich gehe lieber zu einem Top-Club, weil ich bin jetzt auf dem nächsten Level. So ist für den Verein schade, weil der Verein in der Regel, wir sehen es, ne, Union Berlin, Lens in Frankreich und so weiter und so fort, die schaffen es meistens halt nicht,
schwer,
diesem Druck gerecht zu werden, weil die Erwartungshaltungen sind hoch, dann wird Geld reingepumpt, dann soll geleistet werden und dann ist es so, noch ein neuer Trainer, der muss dann erstmal mit dem Konstrukt klarkommen, ist die Frage, was ist die Erwartungshaltung nächstes Jahr in der Champions League, ne? Zumal ein neues Format und so weiter und so fort, also ich bin mal gespannt, ja, in welche Richtung das geht. Aber bei Motta, ich bin tatsächlich ein bisschen hyped. Bei Nesta habe ich, Digga, ich weiß gar nicht, war der überhaupt schon mal Trainer vorher?
Ich glaube nicht, weiß nicht.
Ich glaube auch nicht. Ja, dann haben wir 2 Verlängerungen gehabt noch. Ah, nee, gar nicht, warte. Ein Trainer haben wir noch. Nee, 2, warte. Wir haben noch mehrere. Ja, pass auf, wir haben fast
nur Trainer. Ja, da kommen noch ein paar.
Aber wir haben einmal Erik Ten Hag. Soll offiziell
guck mal.
Grünes Licht auf einmal bekommen haben.
Ja.
Es ist so schön, einfach mal so einen Podcast zu haben, wo kein Manchester United Ultra hier neben mir sitzt. Weißt du, so. Jetzt können wir uns mal richtig aufregen. Richtig aufregen.
Und das Problem ist, diese Manchester United-Fans, die du gerade angesprochen hast, die sind ja auch aus irgendeinem Grund mitunter, glaube ich, gefühlt die einzigen, die Ten Hag feiern, die ihn immer noch unterstützen, die ihn immer noch, also wirklich den Rücken stärken, die sagen, ey, doch, er soll bleiben und so. Er war ja kurz weg. Er war ja schon so gut, so fast so gut wie weg.
Ja.
Und nur weil er FA Cup gewonnen hat, bleibt er jetzt.
Back to back.
Die haben sich.
Er spielt wieder in Europa. Das muss man halt sagen. Ne? Ich check das so ein bisschen, dass man sagt, okay, wir spielen in Europa an sich, Ziel erreicht, so, also das Mindestziel, nicht das Hauptziel. Gut, mit der Verletzungshistorie ist auch ein Thema, finde ich, die absolut auch als Grundlage zählt, als Argument, dass man nicht besser performen konnte. Also besser performen finde ich schon. Sie hätten auf jeden Fall auch so die Plätze erreichen müssen, ja, meiner Meinung nach.
Das ist ja das Problem. Das ist ja die perfekte Ausrede für die ganzen United-Fans.
Ja.
Deswegen sagen die ja, nee, was soll er denn machen? So, er braucht Zeit. Die benutzen dann immer das Klopp-Argument. Also Klopp hat ja auch nicht in den ersten Jahren direkt performt.
Ja, aber Klopp hat auch nicht so viel eingekauft am Anfang. Also doch, er hat viel eingekauft, aber so peu à peu.
Ja, genau.
So.
Ja, aber irgendwann siehst du ja die Handschrift. Darum geht's.
Ja, ich check. Ja, Klopp hat auch bewusster eingekauft. Also ich glaube, fast jeder Transfer von Klopp war auch gut in die Mannschaft implementiert. Ja,
Nee, sag du erstmal.
Okay. Was mich so gestört hat immer die ganze Zeit, ist ja wirklich so dieses, man hat diese Handschrift nicht gesehen, dieser Spielstil. Ansätze hast du gesehen, aber ich finde, ein guter Trainer hebt sich nicht ab, wenn er die Top-Elf nur da stehen hat und dann guten Fußball spielt, sondern gerade wenn Verletzte da sind, darauf zu reagieren. Ja, die Menge, absolut. Ich erwarte dann nicht, dass die gegen die Top 5 Mannschaften dann irgendwie stark sind. So, wenn die da die Spiele verlieren, sage ich, okay, Digga. Aber trotzdem hat mir das halt gefühlt, das habe ich immer wieder gesagt, mich hat extrem gestört, dieses, er hat einfach immer an seiner Formation festgehalten, ob ein Evans oder ein Evans hinten gespielt hat oder Lisandro Lopez.
Martinez,
sorry, war egal irgendwie. Also, ne, ob ein Casemiro im Zentrum gespielt hat oder, keine Ahnung, McTominay, ist egal. Ob auf der Außenbahn ein Sancho tot war oder ob da jetzt irgendwie ein Antony oder dann doch irgendwie ein Garnacho, der abgegangen ist. So, es war egal. Also, er hat immer gleich gespielt. So, der einzige Spieler, der United am Leben gehalten hat, ist tatsächlich Bruno Fernandes. So, ja. Und eigentlich, sonst, so eigentlich, also, Digga, mach ihn zum Spielertrainer. So.
Ist echt so, Alter. Ja, aber das ist ein guter Punkt tatsächlich, weil man merkt halt nicht, also okay, Verletzungen sind halt natürlich gravierend dann am Ende, vor allem in der Premier League, vor allem mit der Belastung mit mehreren Wettbewerben gleichzeitig. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, so im Vergleich jetzt zu einem Xabi Alonso, natürlich ist der Xabi Alonso natürlich ein besserer Trainer jetzt schon nach einem Jahr, als Ten Hag es vielleicht jemals werden wird. Aber da siehst du einfach den Unterschied von Spieler 1 bis Spieler 20, egal wen er aufgestellt hat, sie haben gleich gespielt.
Ja.
Es gab kein, okay, wir haben uns jetzt auf den Spieler oder auf den Spieler verlassen.
So. Das und ist das halt.
Das, ne, siehst, genau, du halt bei Ten Hag gar nicht.
Ja.
Und was ich noch sagen wollte ist, es ist ein Armutszeugnis. Tut mir leid. Ich muss das leider so offen sagen. Ein Armutszeugnis für ein riesiges, historisches Manchester United, das einfach einen Trainer quasi schon gefeuert hat und ihn dann und dann die Meinung ändert und sagt, nee, bleib doch.
Ja.
Bro, das ist tief gefallen, Digga. Ich sag dir ehrlich, ich sag's wieder. Ich hab's gestern gesagt, ich sag's immer wieder. Die sind sehr tief gefallen, Bruder.
Ja.
So.
Ja, mal gucken. Also das Einzige, was ich hoch anrechne sehen, ist, dass sie halt supporten und dahinter stehen. Das zeigt halt auch wahre Liebe zu einem Verein, so als Fan. Muss man halt auch appreciaten, so ein bisschen, aber nur ein bisschen.
Ja, aber so. Irgendwann ist, also denke ich mir, ist ja, ja. Also, es gibt keinen Trainer, der ein Leben lang bei einem Verein bleibt. So. Also irgendwann wird es halt vorbei sein.
Ja.
Also dann lieber jetzt, lieber früher als später. Vor allem jetzt, wenn du den Wechsel hast, du kannst es nutzen, den Inhaberwechsel. Weißt du, was ich meine?
Ja,
dass ein neuer
glaube,
Schwung auch, kommt einfach. Ja.
Die Frage war halt, glaube ich, auch so ein bisschen mit, wen können wir holen alternativ? Da gab es ja ein paar Kandidaten. Aber ich glaube, die Angst davor, dass die neuen Trainer einfach sagen, ja, Digi, ich brauche ein bisschen Geld, ich habe die und die Vorstellung und das können sie gerade nicht, glaube ich.
Ist normal, aber Ten Hag braucht ja auch Geld.
Ja.
Jeder braucht Geld. Also, das Ding, das ist ja mein Hauptargument gewesen eigentlich. Genau dieser Sommer ist eigentlich perfekt gewesen, weil so viele starke Kandidaten einfach auf dem Markt sind.
Mhm.
Also als Trainer.
Ja, ja.
Und also, ja, jetzt verkackt, dann bleibst du halt bei Ten Hag, anstatt irgendeinen besseren Trainer zu holen.
So, apropos starke Kandidaten. Ein De Zerbi ist ja nicht mehr bei Brighton, soll aber tatsächlich in tieferen Gesprächen mit Olympique Marseille sein, was mich extrem verwundert hat. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet.
Habe ich ja gar nicht auf dem Schirm.
Bei irgendeinem anderen Club, wo ich gesagt habe, ey, ja, okay, die spielen auch mindestens, also Marseille, wie haben die abgeschnitten in der Liga? Ich weiß es gar nicht. In der
nicht gut auf jeden Fall. Sind die Zweiter geworden? Nee, Dritter, glaube ich, oder so.
Marseille sind Achter geworden.
Wow.
Also sie sind nicht mal in die europäischen Wettbewerbe gekommen. So, Achter, ja. Du spielst nicht international. Tschüss. Weißt du, also, Digga, dann wechsel doch zu Lille lieber. Die sind Vierter geworden. Oder Nizza oder Digga, hättest sogar einen Neustart ja. Lyon. Lyon ist Sechster geworden sogar noch.
Ja, Mann, das stimmt. Stimmt, ja, genau. Die waren ja die ganze Saison über im Abstiegskampf und dann haben die es trotzdem über Marseille geschafft.
Also an sich für Marseille wäre das top, top, top.
Ja,
also ne, für die wäre Jackpot. Er wird da auch.
Aber für De Zerbi
er wird halt da, nicht. Ne, für De Zerbi, ich check's halt nicht so. Auch selbst Bundesliga wäre vielleicht interessant für ihn geworden.
Dann soll er nach Spanien.
Ja, apropos Bundesliga.
Oder Premier League bleiben.
Ja, apropos Bundesliga. Direkt müssen wir kommen. Wir reden drüber.
Achso, ja, warte kurz. Aber okay. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Fußballsaison über Dings Hürzeler gesprochen habt. Der halt im Gegenzug nach Brighton wechselt.
Ja.
Also,
ja,
als St. Pauli-Coach, ne?
Ich glaube,
34-Jähriger als jüngster Trainer, glaube ich, oder so. Jetzt.
Ja, 34, 31, 34, 34, glaube ich, ja.
Das ist auch
krank. Glaube, man checkt nicht, was für ein kranker Move das ist. Dass du von, wo hat er, Regionalliga, glaube ich?
Ja.
Regionalliga hat er in Hamburg trainiert. Ich glaube, ETV oder so. Dann ist er zu Pauli gegangen, was auch schon überraschend war, dass die ihn geholt haben. Dann diesen Erfolg gefeiert, mit Pauli aufzusteigen. Und dann wechselt er in die Premier League einfach zu Brighton, die jetzt tatsächlich sich im oberen Drittel, sage ich mal, fast schon, zumindest in der oberen Hälfte etabliert haben, jetzt die letzten 2-3 Jahre.
100%. Ja.
Mit geilen Spielern. Digga, das ist geisteskrank.
Ich find's voll gut, weil es passt halt, also allgemein, weil er ein Underdog ist.
Ja.
Und Brighton halt immer noch ein Underdog, obwohl die so, halt in den letzten Jahren jetzt Erfolg gefeiert haben.
Er hat jetzt nächste Saison.
Der hat halt Zeit ohne Ende.
Ja, so. Er hat nächste Saison halt auch so die Leute wie so, ne, Solly March wird wieder fit sein, Mitoma wird wieder fit sein.
Oh, den habe ich ganz, stimmt, ja.
Ne, solche Leute, Ferguson vorne im Sturm wird wieder fit sein. Also die hatten ja auch viel Verletzungspech. Und
ja.
Man unterschätzt das, er hat ja so einen ähnlichen Offensivfußball auch gepflegt bei Pauli. So, da war er halt begrenzt davon den Möglichkeiten. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er das schafft umzusetzen. Also mich würde es nicht wundern, wenn er uns alle überrascht. Wäre echt sehr, sehr nice. Danke für den Hinweis. Hatte ich nicht auf dem Zettel tatsächlich. Apropos deutsche Trainer oder aus der Bundesliga. Wir haben eine Überraschung. Es gab jetzt so immer das Thema, wir sind beim BVB und wir reden über Edin Terzic, der den BVB verlässt. Und wir haben in den Tagen zuvor immer mal wieder auch so das Thema mit Mats Hummels mitbekommen. Ja, Mats Hummels bleibt da, bleibt da nicht. Alles sieht jetzt auch Richtung Abschied aus. Und es gab die Debatte, dass Hummels, wenn er bleiben würde, nur unter der Voraussetzung, dass ein Terzic nicht bleibt. Das Szenario ist eingetreten, er ist trotzdem nicht geblieben. Also zwei Leute, zwei sehr, sehr eng verbundene Leute mit dem BVB verlassen den Verein. Und ja, im Gegenzug soll eventuell Co-Trainer Nuri Sahin übernehmen. Grundsätzlich, was ist so dein Statement dazu?
Es war relativ überraschend, weil man halt gedacht hat, weil sie, also klar, außen vor bleibt natürlich die Leistung in der Bundesliga, und das ist natürlich für Dortmund das Wichtigste, dass du da halt gut abschneidest. Das haben sie nicht getan, sie sind Fünfter geworden, was halt wirklich dramatisch ist, dafür, dass du halt lange Zeit, viele Jahre halt immer Vizemeister geworden bist. Und dann nicht mal Dritter, sondern halt direkt Fünfter werden, ist schon krass. Da gab es einen Abstieg, aber halt dafür in der Champions League halt überragend gespielt, bis ins Finale gekommen. Ich glaube aber wirklich, also wenn er es gewonnen hätte, wäre er geblieben. Also glaube ich nicht, dass er dann...
Nein, genau. Am Ende des Tages, ich glaube, es ist auch jetzt nicht so ein Abschied im Sinne von so, ja, ist Katastrophe, sondern es haben am Ende so ein bisschen mehr die Punkte dafür gesprochen, zu sagen, ja, komm, wir gehen getrennte Wege, weil... Ich weiß nicht. Ich glaube, die Ligaleistung überwiegt dann, dass man mal so eine starke Champions League-Saison spielen kann. So, ne, das hat irgendwie ein bisschen Glück war auch dabei. Das ist in so einer K.O.-Phase dann auch machbar. Ich glaube aber, über eine ganze Saison sagst du dann schon so, das sah wirklich nicht so gut aus.
Ja.
Plus, du hast, ist vielleicht auch für viele, die sagen, ey, das ist herausragend. Für mich ist es herausragend. Zwei große Finals gespielt in zwei Saisons. Einmal Bundesliga, wo eigentlich alles in deren Macht stand. Jetzt Champions League-Finale in der nächsten Saison. Das sind eigentlich schon crazy Erfolge, die er gefeiert hat. So bis dahin hat sie halt beide nicht ausnutzen können. Keine Titel geholt mit Dortmund. Und dann muss man halt hinterfragen auch, ne? Plus Dortmund ist an so einem Punkt, wo ich sage, ja, da muss ein bisschen jetzt was passieren. Du hast gute Ansätze gemacht mit den Leihspielern Marzen zum Beispiel, mit Sabitzer. Also, ne, du bewegst dich langsam jetzt in die richtige Richtung. Ich bin gespannt.
Aber es war ja auch einvernehmlich, ne? Also die haben ja gesprochen, stundenlang irgendwie, und ich glaube, Terzic hat es initiiert. Er hat auch selber gesagt, ey, ich will halt, dass der Verein dann einen neuen Start mit einem neuen Trainer dann durchgeht.
Ich glaube, Nuri Sahin, wenn wir darüber sprechen, dass er auch jetzt im Gespräch ist. Ja. Ich bin ehrlich, ich würde es feiern, und ich glaube, er kann auch was erreichen bei der Mannschaft. Plus, man muss sagen, es ist für die Spieler, gerade die jetzt auch gut waren in dieser Saison in der Champions League, so ein Sabitzer, wie gesagt, so ein Marzen und, da waren ja einige dann doch sehr stark, die kennen ihn alle halt, ne? Also es ist jetzt kein neuer Trainer per se, ist nur ein Trainer, der so seine Ideen mehr umsetzen kann und wird. Und deswegen bin ich gespannt.
ich bin bei dir. Ich find's top, dass sie dann mit Shahin festhält. Also das ist noch nicht offiziell, aber falls es passieren sollte, ich bin dafür.
Ja.
Aber meiner Meinung nach, in meinem Hinterkopf schwebt dann der Gedanke, dass Dortmund mit Shahin dann als neuen Trainer ihm dann aber Zeit geben muss. Und das ist so mein Problem, weil du würdest halt automatisch, wenn du jetzt einen Top-Top-Trainer holen würdest, würdest halt direkt eine Ansage machen, weißt du, an die Konkurrenz und an sich selbst auch, dass wir halt gewinnen wollen. Und somit jetzt mit einem jüngeren Trainer, der halt seine allererste Stelle einfach als Trainer beginnt, habe ich so das Gefühl, dass er eher, dass sie ihm dann eher mehr Zeit geben. Weißt du, wie ich meine? Also,
ja, ich check.
Das ist halt so dieses...
Ja, wie viel Zeit wollen wir ihm geben oder gewähren? Wie viel Zeit braucht er? Ich glaube, er braucht nicht so viel Zeit, wie wir denken. Aber ich glaube, dass sich ein Jose Mourinho vielleicht ärgert, dass ein Terzic jetzt doch gegangen ist.
Ja, aber selbst Dortmund ärgert sich, glaube ich. Also war ja.
Ja, ist jetzt so ein bisschen ein ungünstiger Zeitpunkt, ne? Hätte man das vielleicht früher, einen Tick früher gewusst, dann hätte man das schon vorher irgendwie kommunizieren können, am Markt ein bisschen gucken können, weil es sind ja einige Kandidaten, ne? Selbst wenn so ein Thomas Tuchel vielleicht gesagt hätte, hey, ich will. Obwohl, übrigens, Thomas Tuchel, nochmal dazu ein kleiner Rückschwenker, Ten Hag, Manchester United, er bleibt. Tuchel war ja ein Top-Kandidat, hat angeblich abgesagt, denn...
Hat ihm einen Korb gegeben, ja.
Angeblich schielt er auf einen anderen Posten, und zwar den der englischen Nationalmannschaft.
Echt?
Weil ein Southgate ja auch gesagt hatte, so ein bisschen so nach dem Motto, ja, wenn ich dieses Jahr keinen Titel hole, dann glaube ich, dass ich halt nicht mehr der Richtige bin.
Ja, er wird auch gefeuert.
100%. So, ja, also so, du musst jetzt liefern irgendwie mit dem Team, was du da stehen hast. Und ein Tuchel soll ein Kandidat sein. Fände ich interessant.
Und vereinsmäßig hat er gesagt, er will eine Pause einlegen. So.
Genau, richtig. Ja. So, kommen wir zum FC Bayern, wenn wir in der Bundesliga noch sind, eben. Die verpflichten Hiroki Ito vom VfB Stuttgart. 30 Millionen Ausstiegsklausel, was sagst du als Bayern-Fan?
ist ein sehr guter Spieler, ich mag ihn. Du hast gesehen, er war so eine sehr wichtige Konstante neben Waldemar Anton, Stamm-Innenverteidigung bei Stuttgart. Auch in den letzten Jahren, wo sie halt schlecht waren, war er mitunter immer der Beste. Er ist variabel, kann als Linksverteidiger, als Linksfuß und als Innenverteidiger spielen. Das ist auch sehr stark. Und er ist einer, der kämpft. Er hat eine Persönlichkeit, das merkst du. Er ist immer da. Er geht voran und ist eigentlich ein Top-Transfer. So, ne? Ja. Für den Preis auch heutzutage fast 30 Millionen, glaube ich.
Ja, ich glaube, er wird wahrscheinlich noch einen neuen Kollegen auch neben sich bekommen. Steht ja auch im Raum, ne? Jonathan Tah. Der auch nicht so viel kosten wird tatsächlich, weil er nur noch ein Jahr Vertrag hat.
Ja.
Also ich glaube, rein leistungsbetrachtet für den FC Bayern sind das eigentlich sehr einfache, aber gute Einkäufe, die sie tätigen. Keine Experimente mit Spieler aus dem Ausland, wo du nicht weißt, schlägt da ein, sprachliche Barriere, blablabla, sondern du holst sie da, du weißt, was du kriegst am Ende des Tages. Ja. Und du weißt, wenn du sie gut etablierst, dann werden sie auch entsprechend da anknüpfen an den Leistungen. Genau.
Da sind ja, also De Ligt und ganz kurz nur, De Ligt und Upamecano auf der anderen Seite sind halt Verkaufskandidaten.
Ja.
Also die stehen fast vor dem Absprung. Upamecano wahrscheinlicher als De Ligt, weil du hast halt noch Kim In-jae bleibt. Eric Dier, denke ich mal schon, dass er bleibt. Weiß ich gar nicht
so recht. Der hat ja nichts gekostet, so den würde ich safe behalten.
De Ligt würde ich aber schon behalten.
Eigentlich schon,
Ja, und da gibt's auch viele Interessenten. Und sie holen halt noch Joao Palhinha. Ist fast fix, war ja letzten Sommer. Hat's ja nicht geklappt, jetzt soll's eigentlich.
Ich glaube, der wird auch gut einschlagen. Also der wird eine gewisse Stabilität bringen, den Bayern. Also Bayern, man merkt, ne, sie setzen jetzt echt daran, sagen jetzt, komm, wir müssen jetzt vorangehen. Wir müssen jetzt was machen, weil es darf nicht so weitergehen. Und ich bin da guter Dinge, dass sie das gut hinkriegen werden. Also ich erwarte nächstes Jahr oder nächste Saison wieder ein sehr, sehr starkes FC Bayern.
Sie stehen auch ganz weit oben, was Xavi Simons angeht, habe ich gelesen.
Ja.
Sind da einer der Favoriten auf einen Transfer von ihm.
Ja. Ja, Bayern
hat unter anderem wegen Max Eberl, der ihn halt nach Leipzig geholt hat damals.
Yes.
Ja.
Ich finde halt, Bayern ist so, hat sich so langsam in die Richtung von der deutschen Nationalmannschaft entwickelt, wie die sich entwickelt hatten. So irgendwie, du hast gute Spieler, aber irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Ja. Und deswegen ist Eberl war ein sehr wichtiger Transfer für den FC Bayern als Typ Mensch, als führende Position, der da jetzt auch entsprechend endlich mal eingreift. Ich habe immer gewartet, wann kommt er langsam mal so zum Zuge, und jetzt ist so der Zeitpunkt, wo er hat gesagt, ich warte nochmal ab bis Ende der Saison, und jetzt ist Showtime.
Ja.
Genau, Davies hatte 14 Millionen plus 4 Millionen Verlängerung auf dem Tisch liegen, abgelehnt. Heißt es, er wird gehen? Was meinst du?
Wie hat er wieder abgelehnt?
Ja. Oder 13 plus 4 oder 14 plus 4.
Krass, okay. Ja, dann geht er safe. Weil es war ja jetzt gut, also es stand ja im Raum, dass er jetzt vielleicht doch bleibt.
Ja, er hat ja nochmal,
genau. Also auch von seiner Seite aus.
Ja, ja, die haben nochmal ein bisschen erhöht, das Angebot, aber scheint ihn irgendwie, ich keine Ahnung, ich blick bei dem Typen auch nicht so durch.
Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Weil an sich, für ihn war ja Ziel Nummer 1 Real Madrid. Die haben ja einen Rückzieher gemacht. Scheinbar, vielleicht gibt's ich weiß nicht, vielleicht weißt du irgendwie einen anderen
Interessenten. Nee, keine Ahnung. Am Ende.
Vielleicht will er in die Premier League. Keine Ahnung.
PSG am Ende.
Nicht. Aber die haben nur Mendisch, ne? Also, weiß ich nicht.
Ja. Soll er doch zu Bayern.
Ja. Aber ganz ehrlich, guck mal, ganz ehrlich, dann soll er halt gehen. Also, wenn du im Gegenzug, wenn ich so Namen lese wie Theo Hernandez zum Beispiel. Falls Davies geht, also Theo Hernandez ist halt ein besserer Spieler.
Ja, ja. Mehr Erfahrung, mehr Führungsspieler.
Safe. Und defensiv besser, muss man sagen.
Torgefährlicher.
Ja.
Ja, das auf jeden Fall. Wir machen mal weiter. Und zwar hattest du noch was hinzugefügt, auch ein Transfergerücht. Und zwar sprechen wir über Douglas Luiz, der eine herausragende Saison bei Aston Villa gespielt hat.
Ja.
Der aber überraschend angeblich, ich weiß nicht, ob es fix ist oder ob es höchstwahrscheinlich so passieren steht wird.
Kurz davor, ja.
Ein Tauschdeal. Jetzt
nur noch untereinander verhandeln.
Genau, ja. Tauschdeal mit Juventus Turin plus Ablöse, 20 Millionen Ablöse plus McKennie und Illing Junior für Douglas Luiz. Also ich sag, bin ehrlich, wenn Juve das macht, stark.
Findest du es, also ich habe Kommentare gelesen und da haben viele gesagt, ey, was macht Villa da? Aber ich meine.
Ja, für Aston Villa finde ich es nicht gut. Aber für Juve-Move ist stark. Naja, also Weston McKennie.
Schnell, also nicht, vor allem Illing Junior ist ein sehr guter Spieler.
Ja, das Ding ist, ich sag's mal so, wenn ein Unai Emery die beiden haben will, dann ist es wieder nicht verkehrt. Wenn er weiß, die zu etablieren, so gerade so ein Illing Junior auch, ne?
Ja.
So, aber ansonsten so auf den ersten Blick sage ich so, weiß ich nicht.
Es sei denn, man sagt, ich will lieber das ganze Geld, dann ist was anderes.
Ja.
Und dann halt refinanziert, also mit einem anderen dafür.
Ja,
anderen,
aber ich glaube, das Thema Geld ist in England nicht so das Problem.
Ich denke, Douglas Luiz ist dann natürlich von den drei natürlich der beste Spieler, aber es ist nicht unmöglich, den zu ersetzen, sage ich.
Nein, aber er hatte schon einen krassen Impact, ne? Also er hat sehr overperformed, ja, so erwartungsgemäß.
Ja.
Ich bin mal gespannt, wie, aber ich glaube, für Juve mit Motta, dann Douglas Luiz, ne? Ja. So man merkt, so die wollen wirklich was verändern jetzt. Wir kommen zum Thema Europameisterschaft. Da hatten wir ein paar Spiele, aber wir hatten auch da ein paar Verletzungen noch kurz vor EM. Unter anderem in der deutschen Nationalmannschaft.
Bevor wir darüber gehen, wir hatten noch ein paar Verlängerungen. Von Barella bei Inter Mailand.
Ja, Barella verlängert bis 2029, 5 Jahre.
Wow.
Und Benjamin Šeško verlängert überraschenderweise bei Leipzig.
Ja, das war überraschend. Also Barella war klar, so, aber Šeško war schon überraschend.
Ja, Šeško war echt sehr, sehr überraschend, aber top von Leipzig. Wird, glaube ich, mit einem Gentleman Agreement hinterlegt, so nach dem Motto, bei einem guten Angebot darfst du dann auch wechseln nächstes Jahr.
Also nächsten Sommer safe.
Genau, ja, also ne, so, aber finde ich nice. Ich glaube, es ist auch richtig, dass er sagt, ich mache jetzt nochmal eine Saison, um einfach diese Leistung entsprechend zu untermauern, da nochmal ein bisschen zu wachsen. Und weil ich fand, er war jetzt für mich noch nicht so der klassische straight durchgehend stammgesetzte Stürmer in der Bundesliga.
Er hat nicht rasiert so, man hat seine Qualitäten aber schon gesehen. Und ich finde das schon eine sehr erwachsene, also das sieht man heutzutage vor allem halt nicht häufig, weil normalerweise, wenn man halt so große Namen hört, die an einem interessiert sind, dann gehen die meisten halt direkt. Ne?
Eben, ja, genau.
Aber finde ich gut.
Ja. Steppen wir jetzt zur Bundesliga, genau. Pavlovic, ich habe es angesprochen, fällt aus, musste leider abreisen. Dafür wurde nachnominiert, einige haben sich aufgeregt, einige haben gesagt, ist okay. Es wurde am Ende Emre Can, der nachrückt. Mhm. Was ist deine Meinung dazu?
Fehlpasskönig? Ich weiß nicht.
Ja.
Nee, also Pavlovic ist halt ein spielstarker Sechser. Er ist eigentlich gar kein Sechser. Natürlich hat er defensiv sein Limit, wo halt Can besser ist, aber Can ist halt so im Spielaufbau. Guck mal, am Ende des Tages, es macht sich nicht viel, weil Can wird sowieso kaum spielen.
Oder gar nicht, ja.
Oder für gar mich nicht, ist, aber er ist halt variabel, vielleicht für, könnte der sogar
ja, irgendwo anders für mich spielen. Ist Can eher so, finde ich, gar nicht so verkehrt, einfach so diese Komponente, so die letzten 5 Minuten nochmal so einen defensiv stärkeren, zweikampfstarken, bissigen Spieler reinzubringen, so ein bisschen Andrich-Vibes, nicht ganz, aber so ein bisschen in der Riege. Du erwartest dann gar kein Aufbauspiel mehr von ihm, weißt du? Mhm. So einen dann noch reinzuwerfen, so ein bisschen bulliger Führungsspieler, ne? Dürfen wir nicht vergessen.
Oder auch in der Dorp, Kabine, ja.
Ne, so Dorp
also der und halt motiviert und so.
Angeführt, so bis ins Champions-League-Finale gebracht auch irgendwie. Also an sich, glaube ich, vom Charakter auch jemand, der da eine gute Motivation mitbringt, so am Ende des Tages, wenn du jetzt nominiert hättest, wie gesagt, ist eine Position 4. bis 5. Wahl auf den Positionen.
Aber bist du nicht überrascht, dass er jetzt dafür nicht Goretzka geholt hat? Also das ist ja nochmal ein Seitenhieb, also er hat ja darüber geredet, ich habe mit ihm gequatscht und es war halt ein langes Gespräch damals, als er ihn nicht nominiert hat und so.
Ja, dann und
das hat sich
gesagt.
So angehört. Ja.
Aber
das hat sich so angehört, als hätte würde er ihn dann also warum, weißt du, was
ja,
meine?
Ich check's. So. Am Ende des Tages, ich glaube, bei Goretzka war es wirklich eher so eine Charakterentscheidung. So, und Goretzka, ich weiß nicht, ob er noch mit einer Motivationshaltung kommt wie ein Can. Ich glaube, ein Can kommt viel motivierter und weiß das mehr zu schätzen als ein Goretzka, wenn er nachnominiert wird.
Ja, das kann sein.
Can kommt mehr mit der Position klar, die er jetzt haben wird, als ein Goretzka es würde.
Ja, das stimmt. Er würde mehr Probleme machen, sagen wir mal.
Genau. So, wenn er bockig da auf der Bank sitzt oder beim Training so luschig, so, ja, ich spiele eh nicht so und so, so scheiß drauf, brauchst du nicht. Digga, du hast da junge Spieler, du hast neue Nationalspieler dabei, du bist im eigenen Land, du musst hier das Beste rausholen, was geht und die Stimmung so hoch wie möglich halten.
Stimmung, ja.
Da kannst du halt nichts, kein Miesepeter gebrauchen.
Aber Angelo Stiller hätte ich auch gefeiert, muss ich ehrlich sagen. Von Stuttgart, auch überragende Saison gehabt.
Einer wurde nachnominiert, den ich stark vermisst hatte. Ich glaube, wir alle. Ian Maatsen bei den Niederländern.
Ja, das ist so, Digga.
Die aber,
dass er nicht dabei war, ne?
Ja, die aber zwei starke Verluste hinnehmen müssen, meiner Meinung nach. Und zwar ist es sondern Frankie de Jong und Cope Meiners, die beide verletzungsbedingt abreisen müssen. Die schaffen es nicht bei Luke, Digga, ich will die ganze Zeit. Luke de Jong, warum, weißt du, warum ich die ganze Zeit ihn sage, auszusehen? Ich bin stinksauer. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass der Typ dabei ist und er ist nicht mal ansatzweise dabei. Er ist nicht im Kader. Wout Weghorst ist in der Nationalmannschaft nominiert und Luke de Jong hat.
Ach so, stimmt, der hat ja in Holland auch viel getroffen, ne?
Digga, er hat in 34 Ligaspielen 29 Tore und 15 Assists gemacht.
Stimmt. 15 Assists?
15 Assists noch. Er hat 44 Scorer in 34 Spielen gemacht, nur in der Liga. Und die nominieren mir einen Wout Weghorst mit 7 Bundesligatoren. Das ist bodenlos.
7 ist sogar viel, Digga. Ich sag dir ehrlich.
Ja, das ist so, gut. Mit Glück. 3-mal angeschossen und.
Ich schwöre.
So abschauen. 12 Meter. So. Nein, liebe Grüße an Wout Weghorst. Aber trotzdem. Ian Maatsen wurde nachnominiert. Ich glaube, mehr als gerechtfertigt.
Einer, den ich besser finde als Weghorst. Joshua Zirkzee. Zirkzee hätte von Anfang an auch mit Maatsen drin sein müssen.
Ist der auch nachnominiert worden?
Er wurde auch nachnominiert, ja.
Ah, stark. Das finde ich geil. Aber
Quatsch,
beide,
Digga.
Koman,
Digga. Ja, ja.
Ja, jetzt guck mal. Und die haben wirklich nur, Digga, Weghorst ist der einzig nominelle Stürmer gewesen, ne, im Kader jetzt. Bevor Zirkzee jetzt nachnominiert wurde. Die haben nur so, Depa und so sind keine klassischen Stürmer.
Die haben nur so Falschneun. Brobby, der sich auch verletzt hat. Für den hat Zixi reinkommt, ist auch kein richtiger Stürmer. Depay, so. Und, ja.
Ja. Gakpo, so. Ja, gut.
Gakpo auch nicht, ja.
Auch nicht richtig. So, und deswegen, ne, das ist das. Wir hatten noch ein paar Freundschaftsspiele jetzt, die letzten. Wir hatten die Polen gegen die Türkei. Ja, die Polen gewinnen 2-1. In 90. Minute machen sie das 2-1 zu Hause. Gegen aber doch starke Türken. Also die haben echt gut gespielt. Haben das Spiel auch gerade in der zweiten Halbzeit echt extrem dominiert. Ja, also mehr Pech gehabt eher als Unvermögen. Sah gut aus, die Ansätze.
Ja.
Muss man halt schaffen, das spielerische Plus und das Positive daraus zu ziehen. Ne, und nicht nur die Niederlage so stehen zu lassen. Die Niederlande gewinnt 4-0 gegen Island. Mongolei gegen Kambodscha. Spaß.
Brunei gegen Sri Lanka.
Ja, so, da hatten wir noch, die Ukraine hat nochmal gegen Moldawien 4-0 gewonnen. Und Portugal gewinnt nochmal im letzten Test gegen Irland zu Hause mit 3-0. Mr. CR7, erstes Vorbereitungsspiel vor der EM. Er ist später angereist, ich glaube, weil die in Arabien länger gespielt haben.
Er hatte ja noch ein Pokalfinale gehabt, glaube ich.
Oder? Genau. Und ja, Doppelpack.
Das eine Tor war geisteskrank, Alter.
Das, mit ja, links. Das eine Tor war crazy. Und das zweite Tor war auch gut abgeschlossen. Also,
ja.
Freistoß noch an Pfosten gesetzt gehabt. War zwar abgefälscht, aber so, er ist motiviert, er hat Bock. Ich glaube, so kennen wir ihn auch. Und ich bin mal gespannt. Sah gut aus in Ansätzen, wurde wieder ein bisschen was probiert mit Dreierkette. Was mir bei Portugal nicht so gefällt, da sind sie hinten immer ein bisschen anfällig. Aber ansonsten, ja, wenn ihr das jetzt gerade hört, dann in ein paar Stunden geht's los mit Deutschland gegen Schottland, ne?
Ja.
Ich hab richtig Bock. So, ich glaube, ihr kriegt auch mit, dass wir auch Bock haben, ne, mit unseren Posts und ne, wir geben Tipps ab. Also wir freuen uns auch auf euren Austausch bei der EM und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir steppen.
Ach so, ganz kurz. Bevor wir steppen, noch zwei ganz kurze Sachen habe ich vergessen zu erwähnen. Stark. wir hatten einen Transfer, den ich sehr interessant fand, von Schalke zu RB Leipzig.
RB Leipzig.
Asane Ouedraogo.
Scheiß drauf, ja. Bro.
Zu RB Leipzig, stark.
RB Leipzig, so.
Finde ich sehr interessant. Den wollten ja richtig viele, unter anderem auch Bayern.
Ja, die haben dann abgewunken am Ende, ne?
Ja, genau.
Ich also glaube, für ihn
eigentlich besser sogar.
Ja, erstens für ihn, safe. Zweitens für Bayern. Du hast, konzentrier dich lieber auf Mathis Tell, bin ich ehrlich. Ja, ne? Der hat auch mehr schon gezeigt. Ist ein talentierter, so. Ich glaube, sie haben gesagt, ey, wisst ihr was, Digga, wenn er jetzt in 2 Jahren richtig krank ist, wir holen ihn dann einfach.
Ja.
Dann haben wir nicht die Kopfschmerzen, jetzt muss er Spielzeit kriegen und so weiter und so fort.
Und ein Spieler, der seit Jahren einer meiner Lieblingsspieler ist, mit Eberechi Eze von Crystal Palace. Michael Olise ist jetzt irgendwie in Verhandlungen mit Chelsea.
Und was laberst du?
Es fuckt mich so ab, Digga.
Nee, doch nicht Chelsea, Digga.
Ja, danke, Digga. Aber ich will auch nicht United. United ist auch interessiert an denen. Ich gönne den beide nicht, Digga. Ich höre auf alles. Er ist zu gut. Er soll irgendwo anders hingehen, bitte.
Ja, nee, ey, United Chelsea, an sich. So, ich hätte so die Hoffnung, dass er und noch 2, 3 weitere und dann kommen die wieder so ein bisschen in Fahrt. So, das wäre ganz nice, aber nicht Chelsea, Digga.
Warum Chelsea?
Chelsea ist Digga, tot.
Ey, Junge, sowas regt mich auf.
Weil naja, einfach nur aus Prinzip mit diesem Pochettino-Ding, was sie gemacht haben, gönne ich Chelsea halt nicht.
Ja.
Egal. Wir kommen zu unserem kleinen Spielchen, was ich für dich vorbereitet habe. Und zwar ist es das EM-Quiz. Ich hoffe, du hast vielleicht das, was ich gesehen habe, online nicht auch schon gesehen. Und zwar stelle ich dir so ein paar Fragen und du darfst erraten, welche Nation da vertreten ist. Es sind manchmal 5, es sind manchmal 6, es sind manchmal nur 4. Und ja, es geht um so klassische Facts. Und zwar, ich beginne mit der Frage, welche Nationen sind die Rekord-EM-Sieger historisch? Aber welche Nationen haben die meisten Titel gewonnen in der Historie? Es gibt 2 Nationen, die gleich viele Titel haben, und dann gibt es 2 Nationen, die ein weniger haben. Also es gibt 2 mit 3 Siegen und 2 mit 2 Siegen.
Deutschland hat doch 2. Nee, 3.
3. Deutschland hat 3.
Ja, die haben die meisten.
Yes. Und welche Nation noch? Und
dann Italien, glaube ich.
Nein, Italien hat nur 2.
Spanien hat auch nur 2, glaube ich. 3?
Spanien hat 3.
Ah, okay. Ich hab's verwechselt.
Sie haben ja 2012 und 2008 gewonnen. Da haben sie ja schon 2 geholt.
Ja. Und Frankreich hatte 2 auf jeden Fall.
Genau, Frankreich 2, Italien 2, Spanien, Deutschland 3. Richtig stark. Was glaubst du, welche Nation, man kann es ein bisschen ableiten, aber es ist trotzdem interessant, welche Nationen haben in einer Europameisterschaft die meisten Siege gefeiert? Also wie viele die meisten Spiele gewonnen? Du kannst ja auch mit Unentschieden, siehe Portugal, bis ins Finale kommen und Europameister werden, aber
boah,
so, der Meister hat 27 und der Zweitmeister erst dann 21. Da sind dann 3 mit 21 Siegen.
Oh, safe Deutschland.
Richtig, Deutschland safe, hat 27 Siege und 21 Siege haben 3 Nationen darunter. Die haben wir auch eben schon alle gehört. Ich nehme es vorweg. Aber es gibt noch eine Mannschaft, die dann kommt. Was glaubst du, wer so nach Italien, Frankreich, Spanien kommt? Eigentlich eine historisch doch sehr, sehr starke EM-Nation, die aber nicht viele Titel zu ver...
Niederlande, hätte ich gesagt.
Richtig, mit 20 Siegen. Ja. Welche Nationen haben die meisten Teilnahmen an einer Europameisterschaft?
Auch Deutschland bestimmt.
Deutschland mit 14 Teilnahmen. Der Zweitmeiste hat 12 und dann haben 4 Stück 11. England,
Frankreich, Spanien, Italien.
Genau, die haben alle 11. Mhm. Nee, Spanien hat 12. Spanien hat die zweitmeisten. Okay. Und die Niederlande hat auch 11. Genau. Ja,
okay.
Welche Nationen haben die meisten Finalteilnahmen bei einer Europameisterschaft?
Boah.
Es sind 6, 4, 4, 4, 3.
6 Mal?
Mhm.
Oh, ich habe das Gefühl, das sind Niederlande. Nee, weil die waren historisch schlecht irgendwie. Nicht?
Nee, die haben nicht mal 3.
Ja, dann Deutschland.
Es ist Deutschland
dreimal
mit 6.
Und dreimal verloren, ja.
Okay. Ja. Deutschland ist mit 6, ist crazy eigentlich.
Mhm.
Auf Platz 2 sind 3 Mannschaften oder 3 Nationen. Eine Nation gibt es so in der Form nicht mehr. Die ist gesplittet mittlerweile. Wenn ich das sage, dann solltest du es wissen.
Ach so, Dings. Tschechoslowakei, glaube ich, oder?
Ja, UdSSR.
Ach so. Okay.
Die UdSSR hat 4. Dann Spanien mit 4, Italien mit 4 und Frankreich mit 3. Auch interessant. Welche Nationen haben die meisten Tore bei einer Europameisterschaft oder in den Europameisterschaften geschossen?
Boah.
Erster hat 78. Danach kommt 79, 68, 65, 56.
Wie? Nach 78 kommt 79?
Nee, nach 78 kommt 69 Tore. Also
69
Tore.
Ich habe 79 gehört, okay. 78, ja, das muss eigentlich Deutschland sein.
Ist richtig.
Oder Italien.
Nee, ja, okay. Deutschland ist richtig.
Ja.
Danach auf Platz 2 mit 69, was glaubst du?
Spanien?
Nee, die haben ein weniger, 68, die sind auf 3. Auf 2 ist Frankreich mit 69.
Ach krass, okay.
Auf Platz 4 ist mit 65.
Italien dann?
Nein, die sind gar nicht drin.
Digga, so, ja okay, immer Catenaccio, ne? Ja, dann Niederlande hätte ich gesagt.
Genau, und auf dem letzten, dahinter dann in der
England?
Top 5. Nee, es ist Portugal tatsächlich mit 56 Toren.
Ah, crazy.
Ja, die haben so ein paar Spiele gehabt, die sehr hoch waren, deswegen.
Ja, okay.
Genau. Ja, das war's schon. Kurzes und knackiges, so eigentlich nice. So ein klassisches some basic facts zur Europameisterschaft, die, wie man jetzt gemerkt hat, alle basierend auf Deutschland waren. Aber weil ich dachte, Deutschland spielt jetzt, kann man ja mal Statistik nehmen,
perfekt.
Wo Deutschland immer ganz oben steht, weil wir ja viele Zuhörer haben, die die Hoffnung haben, dass Deutschland Europameister wird. Deswegen, ich habe hier auch noch ein interessantes Bild. By the way, ist voll am Thema gerade vorbei, aber es wird ja darüber geredet, dass Vinicius Junior so einer der Top-Kandidaten sein soll für den Ballon d'Or. Mit 39 Spielen, 24 Toren und 11 Assists.
Ja.
Ronaldos schlechteste Saison bei Real Madrid waren in 35 Spielen 33 Tore und 10 Assists.
Wie viel nochmal?
Vini
die schlechteste Saison?
Ja. Seine schlechteste Saison waren 33 Tore und 10 Assists in 35 Spielen für Real Madrid. Krank. Und Vini hat in 39 Spielen 24-11.
Das ist krank, ne? Ja, dieses Level ist halt damals von Cristiano und Messi, das ist halt, das so kann anders, man nicht ne? mehr erreichen. Das ist
Wir, es sind immer wieder diese Vergleiche, die das immer wieder so nochmal einem bewusst werden lassen. Ne?
Man hat das so für selbstverständlich genommen einfach.
Ja,
zu der Zeit.
Ist krank.
Doch, das ist normal.
Ja, so Pelé, Maradona gleichzeitig, so wäre das gewesen. Ja, Mann, ist crazy.
Krass.
Yes, Spiel ist vorbei. Wir gucken uns das Hauptthema an. Das geht gar nicht so tief. Wir gucken aber uns einfach nochmal die restlichen Gruppen an, weil wir letzte Woche A bis C hatten. Gucken wir uns Gruppe D bis F an. Wir fangen bei Gruppe D an. Wir haben gerade über die Teams auch schon gesprochen, so zwei zumindest von denen. Und zwar Polen, Niederlande, Österreich und Frankreich sind in der Gruppe.
Todesgruppe eigentlich.
Und das ist, finde ich, auch eine der spannendsten Gruppen, meiner Meinung nach. Polen eigentlich so der Underdog, definitiv in der Gruppe, wo viele gesagt hätten, na, aufgrund der letzten Jahre und so, ganz schwer. Ist wahrscheinlich auch immer noch so. Aber ich bin ehrlich, so, ich gucke mir so die letzten Spiele an, 5, 6 Spiele, sehr souverän. Die haben einen neuen Trainer, die haben sich ein bisschen gefangen. Sie holen halt die Siege, so, und das ist das, was auch in einem Turnier zählt. Lewandowski wird aber ausfallen.
Ich wollte gerade sagen,
erste, zweite Spiel. Aber auch Polen ist eine Nation, ähnlich wie Portugal, wo auch viele sagen, na, ohne den Lewandowski sind wir vielleicht manchmal auch besser. Spielen ein bisschen befreiter. Ist nicht so der Zielspieler, der das ein bisschen versteift, sondern wir spielen einfach ein bisschen kreativer. Ich bin nicht gespannt. Für mich.
Man darf nicht vergessen, also WM haben die ja auch gut gespielt, ne?
Ja.
Ja, also die paar Spiele, also, ich glaube, gegen wen war das nochmal?
Nigeria.
Gegen Argentinien auch, ne?
Argentinien,
gegen Argentinien war doch Achtelfinale, meine ich.
Ja, 2-0 war das, ne? 2-0 verloren, glaube ich. Eine Meter, glaube ich. So, also genau, da haben die auch nicht so schlecht gespielt.
Das war eine Gruppe.
Das war eine Gruppe.
Achtelfinale sind sie gegen Frankreich raus.
Ja.
Ja.
Aber am Ende des Tages, sie haben echt nicht schlecht gespielt und ein bisschen stabilisiert einfach. Da war ja viel hin und her, aber die Erwartungshaltung ist auch nicht so hoch, muss ich gestehen, bei Polen. Für mich trotzdem die Mannschaft, die ich auf Platz 4 setze in meiner Prediction. Wie ist es bei dir?
Bei mir auch.
Ja.
Ich habe Österreich klar auf 3 und 4 und die anderen beiden. Also.
Ja, ich muss aber sagen, Österreich ist für mich so, ich sehe Niederlande und Österreich ganz knapp beieinander. Österreich wird crazy underrated, weil Österreich ist so ein richtiges Team. Ne? Also Österreich ist so eine Mannschaft, wo du sagst,
ja,
Digga, da kannst du nicht predictable sagen, wir müssen uns auf den und den konzentrieren, sondern du weißt, Digga, die gehen, das sind alles diese Spieler, du dribbelst sie aus, die rennen dir hinterher die ganze Zeit. Egal wie oft du den Tunnel schiebst oder die ausdribbelst, der rennt dir hinterher.
Ja.
Das sind die unangenehmsten. Und im Kollektiv, was Rangnick da kreiert hat, auch mit dem hohen Pressing und auch dieses Umschaltspiel, also darf man echt nicht unterschätzen. Auch ich sag dir auch, ganz ehrlich, die werden das Frankreich auch richtig schwer machen in dem Gruppenspiel.
Ja, safe, glaube ich auch.
Aber für mich auch hier, Frankreich auf 1 muss, eine andere Erwartungshaltung wäre bodenlos, meiner Meinung nach.
Ja.
Holland,
aber ich habe irgendwie das Gefühl, Niederlande wird sehr weit kommen. So, das ist mein Gefühl. Das ist
machbar.
Deren Turnier jetzt.
Für mich, jetzt mit Marzens Nachnominierung, für mich hat Niederlande die heftigste Defensivreihe, die du haben kannst. Wenn du mit Dreierkette spielen würdest und hochgeschobenen Außenverteidigern,
ja,
Marzen links, Frimpong rechts und dann machst du hinten Van Dijk, Ake und De Ligt, Digga.
Überleg mal. Und du kannst rechts sogar Dumfries holen, reinpacken und bist trotzdem, das ist geistig.
Selbst ein Dalé Blind bei Girona hat gut gespielt, so.
Ja.
Weißt du?
Stimmt, ja, sehr stabil.
Also, das ist schon brutal. Ist halt die Frage, was sie daraus machen.
De Jong wird halt echt fehlen, muss man sagen, im Mittelfeld.
Ja, genau. Und da bin ich gespannt, wer so der Motor sein wird. Sie haben aber ein paar Spieler, die das auch können. Ja, sagst du, Mbappé wird abreißen, auch diese EM?
100%. Ja, ja, ne? Jetzt mit dem Rückenwind.
Er ist zu gut, glaube ich, einfach.
Ja, und einfach, also in seinem Kopf schwebt jetzt nicht mehr Real Madrid, das ist offiziell, er hat jetzt Rückenwind, er braucht sich darüber gar keine Gedanken mehr machen, er spielt
volle
befreit auf.
Ja.
Volle Konzentration auf Frankreich.
Macron ist fein damit, so deswegen.
Ja. Und die EM haben die halt nicht gewonnen jetzt, ne? Deren goldene Generation, darf man nicht vergessen. Die haben Finale halt damals gegen Portugal verloren, ne? Was die hätten gewinnen müssen eigentlich, ne? Weil sie auch da in dem Turnier halt durchweg das bessere Team, also das beste Team der Europameisterschaft waren.
Ja.
Deswegen, ja.
Das war halt, oh nee, das wollte ich gar nicht, scheiße, ich wollte was anderes. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Scheiß drauf. Auf jeden Fall, kommen wir zur Gruppe E. Da haben wir die wieder erstärkten Belgier, die ja viele Spieler in dieser Saison hervorheben konnten, was einfach zu einer deutlichen größeren Euphorie führt als noch beim letzten Turnier, wo De Bruyne ganz klar gesagt hat, was er denkt im Interview nach dem Spiel.
Ja.
Also Belgien, Slowakei, Rumänien und Ukraine. Ja, also da bin ich ehrlich, Belgien muss da durchmarschieren. Alles andere
wäre echt enttäuschend. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn die es nicht machen. Das ist so das Ding bei Belgien. Deren goldene Generation ist halt vorbei. Kompany ist weg, hat aufgehört. Ja,
aber es kommt so ein bisschen nach, ne? In der Defensive geht so. Aber,
defensiv kaum, ja, ja.
Aber Zentrum, du hast doch immer noch einen De Bruyne, du hast einen Tielemans, du hast einen Onana.
Onana.
Du hast einen De Ketelaere.
Mangala.
Ja. Du hast.
Und vorne ist gut. Vorne ist halt viele junge Spieler, Doku, junge Wilden. Doku, Lukaku, Bakayoko von PSV Bakayoko, sehr stark ja, auch.
So Trossard. Vermeer haben sie auch noch vom. Ne? So, also da sind schon geile Spieler dabei, muss man schon sagen. Dann haben sie Meunier, Spaß. ja, ich erwarte trotzdem, dass sie Erster werden müssen.
Ja, müssen die auch. Aber ja, ich bin gespannt. Also, das Ding ist, De Bruyne muss halt wirklich auf Top. Man darf nicht vergessen, De Bruyne, so viel er redet, und er ist natürlich einer der besten Spieler aller Zeiten.
Ja.
Aber nicht auf internationaler Ebene. Das muss man halt wirklich so eiskalt einfach sagen. Er hat nie so krass performt bei Belgien, wie er das bei Manchester City macht.
Das ist halt das Ding, ne? Und da finde ich zum Beispiel, sieht man bei ihm so ein bisschen, er ist ein bisschen zu verwöhnt bei City, weil, Digga, da hat er ein perfektes Konstrukt um sich rum, weißt du? Und das haben,
aber das hatte das der ja bei Belgien auch. Er hat auch Top-Top-Spieler mit Hazard. Musst du was erreichen eigentlich damals?
Ja, so. Eigentlich schon. Lukaku war ja auch crazy zu der Zeit.
Ja.
Ja, stimmt schon.
Dann ja, noch Witzel Ahnung. Und dann noch Dings, die Defense damals.
Carrasco mit Kompany,
Alderweireld, Vertonghen. Ja, Courtois Carrasco. Lange Jahre, Courtois, so weißt du?
Ja, ja.
Obwohl auf Courtois ist er ja nicht gut zu sprechen.
Ja, nicht mehr. So, und dann ist, wie gesagt, Ukraine, Slowakei, Rumänien. Nominell ist es Ukraine eigentlich, die am besten aufgestellt sind, die aber in der Vorbereitung katastrophal gespielt haben.
Ja, ja.
Also da bin ich mal echt gespannt, was da wird. Slowakei namentlich letztes Mal haben wir nochmal eine Pre-Analyse gemacht nach unserem Video, was wir für YouTube gemacht haben, wo ich dann gesagt, ey, ich muss ein bisschen zurückrudern. Ich habe die da schlechter geredet, als sie sind tatsächlich. Sehr solides Team auch, sehr, sehr.
Ich sag dir ehrlich, ich muss ganz kurz mal deren Kader angucken, weil ich glaube, Slowakei habe ich jetzt gar nicht gemacht bisher.
Ja, doch, guck mal, die haben.
Laszlo Benes von Hamburg.
Benes, ja, aber die haben auch so einen Hanko von ich glaube, Feyenoord ist er. Dann haben die Skriniar hinten in der IV. Die haben Dubravka, den Torhüter von Skriniar Newcastle. Sind,
ja.
Dann haben sie, ich glaube, der andere IV ist von Kopenhagen. Und dann haben sie noch so ein paar Spieler aus der Serie A, Hellas Verona und so. Also ist okay. Also es ist wirklich jetzt nicht so Katastrophe, ne?
Lobotka noch von Napoli.
Lobotka, genau, von Napoli. Ja. Also Duda, ist besser der aufgestellt. Ehemalige
Kölner.
Besser aufgestellt als Rumänien namentlich zumindest.
Der Peter Pekarik, Alter. Ja, den kenne ich auch schon gefühlt seit 20 Jahren, Alter.
Ja, original.
Ich schwöre, seit Wolfsburg-Zeit damals.
Ja. Crazy. Das wäre so, das Untermager. Ist so, dass man denkt auch immer noch, Petreuper spielt bei Burkina Faso immer noch. So ein Ding ist
ich
das.
Ich schwöre, Digga. Kann sein.
So. Ja. Was sagst du? Holt Ukraine den Platz 2 oder eher Slowakei oder Rumänien?
Boah, doch, Ukraine müsste es eigentlich machen. Also, die haben wirklich gute Spieler, natürlich allen voran. Mutig,
für mich.
Ne? Er muss ein Breakout-Turnier spielen, einer der Shootingstars eventuell werden. Dann vorne drin haben die zwei richtig starke Stürmer sogar, richtige Vollblutstürmer in Dovbik von Girona und wie hieß der nochmal? Der andere nochmal.
Ist das
Zigankov? Nee, Zigankov ist der andere, der bei der Rest außen. Aber ich meine, warte, ich guck mal kurz. Der andere Stürmer. Ah, Jaremchuk. Der bei Valencia mittlerweile spielt.
Ach so, ja, bei Benfica auch ja, gespielt.
Aber trotzdem hast du halt die Qual der Wahl. Das haben
ja,
halt
ja,
nicht viele Teams.
Schon.
Ne? Und
ja,
dann
ja,
noch dieser, wie heißt der jetzt nochmal? Zigankov, ja.
Zigankov,
der von Girona.
Ja.
Der ist echt gut.
Zinchenko haben sie halt auch noch und so weiter, ne?
Ja.
So ein paar Spieler haben sie, also namentlich sind die echt nicht schlecht aufgestellt,
Torwart,
muss man sagen.
André Lunin.
Und
krank.
Von Benfica noch.
Trubin, ja.
Zweiter Trubin, auch sehr stark.
Ja, ja.
Ja, ich bin gespannt. Eigentlich müssten sie es machen. Für mich wäre die Überraschung, wo ich sage, hey, kann ich aber verstehen, wäre Slowakei tatsächlich. Also da muss ich sagen, sehe ich auch vor Rumänien.
Ja, also wenn Rumänien, also alles andere als vierter Platz würde mich überraschen. Also wenn,
aber
also
die haben eine sehr gute Quali gespielt, ne?
Rumänien.
Die wurden Erster vor der Schweiz.
Ah, das war Rumänien?
Mhm.
Crazy.
Nicht viele Tore geschossen, 15 Tore in 10 Spielen, aber auch nur 5 kassiert. 15
krass.
Zu 5 Tore.
Okay.
So, also die spielen dann lieber mal zu 0, einfach 0-0, anstatt, oder, ne, so, anstatt viele Tore zu kassieren. Musst du auch können.
Ich guck gerade deren Kader und ich sag mir, niemand irgendwas außer dieser Dragosin, der jetzt bei Tottenham spielt mittlerweile.
Ja. Ja,
aber
das ist
sonst?
Auch so der Leistungsträger und halt auf der Bank, die haben halt noch
sonst
von
niemand.
Von Hadji den Sohn.
Ist das sein Sohn? Ich habe seinen Namen gelesen, der spielt bei
ja,
Alavés.
Ja, ist sein Sohn. Ja.
Ist sein Sohn, ach krass, okay.
Ja. Und dann letzte Gruppe, Gruppe F. Die Türkei mit Georgien, Portugal und Tschechien.
Deine Gruppe, was sagst du?
Ja, also
Ihr müsst Erster werden, so.
Wir müssen Erster werden.
So oder so.
Sowieso, weil ich habe keinen Bock auf Zweiter werden und dann gegen Frankreich oder so direkt zu müssen.
Das ist aber so eine interessante Gruppe, ne?
Es ist eine interessante Gruppe, weil Tschechien und Türkei für Überraschungen
Wunder
auf jeden Fall zu haben sind, ja.
Vor allem Türkei, ne? Also
obwohl
tut mir leid an alle Türken da draußen, aber ich weiß, ich habe kein gutes Gefühl.
Ich weiß es nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, die machen sich selbst zu viel Druck. Und
ja.
Man muss aber sagen, ne, dieser Heimvorteil in Anführungsstrichen hier in Deutschland, der ist halt auch gegeben. So, das darf man nicht vergessen.
True.
Das ja. ist halt auch noch so ein Punkt, wo ich sage, ja, okay. Und am Ende des Tages habe ich beim letzten Mal schon mit den Jungs besprochen, so Erwartungshaltung. Was ist die Erwartungshaltung? Mert letztes Mal sagt, ja, Viertelfinale ist seine Erwartungshaltung. Ich sage, ey, wenn du weiterkommst ins Achtelfinale, du musst auch so
ist
gucken.
Gut.
Frankreich wird wahrscheinlich Erster in der Gruppe. Dann kriegst
oh.
du Achtelfinale in Frankreich, dann kannst du nicht erwarten, dass du ins Viertelfinale
Wie kannst
schaust.
Du Viertelfinale sagen, allgemein, alleine die Tatsache, dass du seit Ewigkeiten wieder bei einem großen Turnier dabei bist. Überleg mal, es ist schwer geworden, sich zu qualifizieren.
Ja, letzte EM waren sie halt dabei, ne, wo sie in der Gruppenphase mit Ach und Krach rausgeflogen
sind. Ja, aber guck mal, WM, wie lange die nicht mehr dabei sind. Weißt du, ich meine, die sollen das zu schätzen wissen und Achtelfinale ist ein Erfolg. Also,
ja, ich hab's auch gesagt.
Ist auch ein neuer Trainer, so, ne.
Achtelfinale und dann diesen Schwung mitnehmen. Ihr habt viele gute, junge Spieler mit Potenzial.
Ja.
Baut
dann kann es der Start werden. Es wird, ist jetzt nicht so. Es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie, keine Ahnung, die müssten jetzt gewinnen, so, dass die halt jetzt schon gestandene Spieler sind.
Für mich, ich sag trotzdem, meine Konstellation wird tatsächlich Portugal, Türkei, Tschechien, Georgien, so wie ich es einschätzen würde. Obwohl ich sagen muss, Tschechien hat einen Riesenvorteil, dass sie vorne sehr gut aufgestellt sind mit Schick und Logic.
Also nochmal, was sagst du? Portugal und dann
Portugal,
auf zwei
Türkei,
wer?
Türkei.
Okay.
Und dann Tschechien. Aber ganz eng. Also das ist so ein, im letzten Spiel wird es entschieden, so nach dem Motto.
Ja, sehe ich genauso.
Weil im letzten Spiel spielen sie nämlich gegeneinander.
Aber das wird spannend.
Deswegen wird das spannend. Portugal spielt letztes Spiel gegen Georgien.
Ja, Tschechien ist auch nicht schlecht.
Nee, Tschechien, ne, mit Suček, mit, hier, wie heißt der andere noch? Rechts, Kufal.
Ja.
Und sie haben sehr viele Spieler einfach aus der eigenen Liga, die so bei Spartak und Slavia Prag spielen, die ja auch immer ne, europäische Wettbewerbe spielen. Also
Patrick
die sind nicht
Schick
schlecht. Die haben auch immer wieder, Jurasek haben sie noch von Hoffenheim, immer wieder auch Spieler, die sich entwickeln. Ein sehr junges Team, glaube ich, auch sogar. Ich glaube, eines der jüngsten sogar. Und ja, ich bin gespannt. Lachfläche war ein bisschen jetzt die Abreisestory von dem einen Spieler. Hast du mitbekommen?
Nee.
Ein Spieler hat sich verletzt und die haben erst gesagt, er hatte einen Fahrradunfall. Und dann hat sich herausgestellt, jetzt beim Kartfahren hat er einen Unfall gehabt und hat sich seinen Oberschenkel oder so, glaube ich, irgendwie aufgerissen.
Privat?
Irgendwie.
Oder sind die zusammen Kart gefahren?
Ich weiß, ich glaube, die sind als Team oder privat, ich weiß es nicht genau. Das weiß ich, habe nicht
dumm?
So. Aber irgendwie 68 Stiche oder so.
Jo, was hat er gemacht?
Ja, komplett irgendwie Bein
aufgerissen.
Wie geht das
denn?
Ja, so ein richtig tief, langer Cut oder so.
Ich sag dir ehrlich, ist beides dumm. Ob der privat gegangen ist oder halt, wenn du als Team gehst oder dumm.
Ja. Was machst du denn? Ich glaube, Kartfahren sind die nicht als Team gegangen vor einer EM. Das machst du, glaube ich, nicht. Einfach wegen auch diesen Kopfdinger und so, weißt du?
Ja, ja.
Ja, nice. Crazy. Sehr schön. Okay, also bei dir auch Portugal, Türkei, Tschechien oder wie würdest du ranken?
Ich habe das Gefühl, eher Tschechien. Tut mir leid, aber ich würde gerne Türkei halt im Achtelfinale sehen.
Das Ding ist, wenn man die halt auf Augenhöhe sieht und sagt, letztes Spiel spielen sie gegeneinander, dann denkst du so, okay, wer schießt eher das Tor vorne? Digga, die Türkei hat keinen dominanten Stürmer, außer Cenk Tosun und einen sehr, sehr jungen noch. Ich kann den Namen leider nicht. Und dann habe ich auf der anderen Seite den Patrick Schick und einen
Hloszek. Ach, dieser Yilmaz, glaube ich, oder wie der
ist. Und einen Hloszek noch, wo ich sage, ja, okay, du hast da eher die Stürmerqualität auf der tschechischen Seite. Und alles andere ist dann einfach ein Kampfspiel, glaube ich. Also ich sag, es kann beides passieren. Ich würde es den Türken irgendwie gönnen. Auf der anderen Seite sage ich auch so, Digga, das könnte auch wieder das Fass zum Überlaufen bringen, dass sie halt wieder übertreiben. So oder so wird es so sein. Aber ich finde, wenn sie dürfen sich freuen mit der Voraussetzung, dass sie mit dem Ergebnis da noch zufrieden sind, wenn sie dann danach rausfliegen. Und wenn sie nicht dann sagen, ja, hier so, so, so. Dann sage ich, ist okay. Ja,
aber, und man darf nicht vergessen, die besten Drittplatzierten. Also guck mal, Portugal, wie hast du ja vorhin erwähnt, damals halt als Drittplatzierter noch gewonnen am Ende des Tages.
Ja.
Du kannst als Drittplatzierter auch noch weiterkommen.
So, also es kann auch sein, ne, dass die Türkei, sagen wir mal, alle verlieren gegen Portugal und alle gewinnen gegen Georgien und Türkei, Tschechien unentschieden. Dann haben beide 4 Punkte. Stehen wahrscheinlich.
Mit 4 Punkten bist du schon so gut wie durch als Drittplatzierter.
Gut da,
schon krass.
So, ne? Ja. Und dann ist das halt auch möglich. Und dann wirst du wahrscheinlich in der Gruppe auch eher lieber Dritter, als dass du Erster wirst. Zweiter. Weil als Zweiter wirst du gegen Frankreich spielen, wahrscheinlich.
Ja, stimmt.
Und als Dritter spielst du, glaube ich, gegen, weiß ich gar nicht.
Warte, warum Frankreich?
Weil der Erste aus Gruppe D spielt gegen den Zweiten aus Gruppe F. Soweit
warum
ich weiß.
Warum nicht E und F? Und C und D? Und A und
B. Mischen, weil wir die Konstellation auch mit dem Drittplatzierten haben. Mischt sich das so ein bisschen anders.
Ah, also könnten wir Portugal gegen Frankreich sehen, eventuell? Im Achtelfinale schon?
Ja.
Crazy, Digga, bitte nicht. Das wäre zu krass.
Ja, hätte ich auch keinen Bock drauf. Also, das wär
aber Niederlande
so
wäre auch schwer.
Das wäre ein potenzielles Finale für mich. Aber Portugal, Niederlande immer spannend in der K.O.-Phase.
Ja.
Ich muss mal WM-Zeiten und so und EM-Zeiten.
Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Ich weiß noch, die hatten ja damals auch. Hatten die nicht damals, boah, kennst du noch diese Nike-Trikots? Das war, glaube ich, sogar 2004.
Mit dem
wo
Kreis.
Figo sein letztes Turnier, wo die halt gegen Griechenland verloren haben.
Ja, letzte
mit dem Kreis, da hatten die auch gegen Niederlande gespielt.
Ja, da haben sie die Niederlande. Da hat doch Manij, von der Ecke da dieses Tor gemacht.
Ah, oh, Bro, das weiß ich nicht mehr. Also, ich kenne Manij noch, aber.
Nicht? Kennst du nicht das Tor? Das war, oder haben die in der Gruppenphase sogar gegeneinander gespielt?
Ich guck jetzt.
Nee, er hat das Tor.
Halbfinale. Halbfinale haben die gespielt. Doch, doch. Ja, ich weiß noch, Digga. Crazy. Guck mal, die Namen, Junge. Ich lese jetzt mal vor, Digga. Ja. Das ist Nostalgie pur. Bei Dings damals noch Ricardo, Torwart.
Junge, hast du gegen England das gesehen? Kennst du das noch gegen England? Aber WM war das, glaube ich.
Ja, ja, ja.
2-6, einfach ohne Handschuhe gehalten.
Ja, ja, genau.
Digga, Legende. Er war Legende. Er war Elfmeterkiller.
Dieser Jorge Andrade, Miguel, Nuno Valente, Ricardo Carvalho natürlich, ne? Dann hast du Costina im Mittelfeld mit Deco, Luis Figo, Manij und dann Cristiano Ronaldo, Pauleta damals bei PSG noch, ne? Crazy, Digga. Und Scolari als Trainer. Und dann Niederlande auch krank. Edwin van der Sar im Tor. Dann Wilfried Boomer, der damals auch HSV, glaube ich, gespielt hat.
Ja,
ne?
Ja, HSV auch, ja.
Dieser Reiziger, Jaap Stam, Maschine, Junge. Philipp Cocu, das Mittelfeld ist nicht normal.
Cocu?
Philipp Cocu.
Und Digga, Edgar vergessen Davids. So viele, ne?
Er war ja, ja, stimmt. Er war so underrated halt, weil man halt Edgar Davids und Clarence Seedorf halt, ne? Was ist das für ein Mittelfeld? Digga. Und dann
Digga,
vorne.
Die beiden laufen hinter dir her, bist du krank?
Und aus noch Van Bronckhorst, Rechtsverteidiger. Ne?
Der war heftig.
Marc Overmars, Ian Robben und Ruud van Nistelrooy, die drei vorne. Junge, was ist das?
Krank. Junge, das war crazy. Auch die Banken von denen, also die Spieler, die reingekommen sind, waren
echt. Oh, ich sehe gerade, Roy Mackay und Raphael van der Vaart sind zum Beispiel reingekommen. Und Petit und Nuno Gomes.
für Porto. Nuno Gomes, auch einer meiner Lieblingsspieler gewesen immer.
Ja, der war auch stark.
Ja, der Schönling.
Crazy, Digga.
Nice, 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 nice. Geil.
Yes.
Ich feier's doch, ich feier's doch. Digga. So. Und ich glaube, das ist auch Zeit genug jetzt, Stunde 5, um unseren Freunden und Zuhörern zu sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim EM-Start. Genießt die Zeit, versucht so viel Positivität zu verbreiten, wenn ihr irgendwo vor Ort seid, wenn ihr Fans seht. Ohne Witz, das kann, und ich glaube, das braucht Deutschland gerade,
ja.
Vieles Positives bewirken, mal wieder ein bisschen Aufschwung, ein bisschen Liebe. Mhm. Ich würde ja sagen, viel mehr, ne, sportlich, einfach nimmt das mit und
also und ja. Doch, also wenn ihr da irgendwie im Stadion seid oder Fernsehs oder wenn ihr da Stories macht, markiert uns mal.
Ja, markiert uns gerne, mal gerne. Markieren. Wir werden auch
lass bei einem, so eine Bewegung
der
machen,
einen oder ja. anderen Fanzone sein. Und ja. ich würde gar nicht lange weiterschlagen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wes, war sehr, sehr nice.
Ach so, übrigens, können wir direkt sagen, also Herbert und ich sind übrigens in Köln unterwegs. Also ja. falls man sich sieht und das Deutschlandspiel gucken, dann ja, findet ihr uns da irgendwo.
Yes, yes, yes. Also, das war's von Steak and Lobster.
Das Beste vom Besten.
Peace und haut rein, Freunde.
Haut rein. Ciao, ciao.
Tschüss.